Wir haben es schon gehört und ihr habt sicher auch mitbekommen, verschiedentlich. Es gibt auch Kinder, die werden daran teilnehmen, auch wenn das morgen die Musical-Woche startet. Und die Geschichte, die wir zusammen werden einstudieren, ist der Schatz im Acker, wo Jesus das Gleichnis erzählt, dass das Königreich Gottes wie ein Schatz ist, der gefunden wird im Acker. Und dann habe ich gedacht, oh, ich möchte so gerne predigen über das und habe wirklich schon angefangen, mich vorzubereiten. Und habe gemerkt, ich habe eigentlich schon über das predigt. Und zwar im November 2020, also vor der Pandemie. Da habe ich gedacht, nein, also, auch wenn es so viel würde ich geben, zum Sagen über das Reich Gottes, kann ich jetzt nicht schon wieder über das predigen. Aber ich habe dann gleich gedacht, ich mache einen Stopp in dieser Serie über Josua und möchte gerne über ein Gleichnis reden. Und ich habe ein Gleichnis ausgelesen, das nicht so bekannt ist. Und das möchten wir heute Morgen zusammen anschauen. Wir finden das Gleichnis im Lukas 14, den Versen 25 bis 33. Das ist Tamara, tipptopp. Da heisst es, es gingen aber große Volksmengen mit ihm, mit Jesus, und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und mich nicht mehr liebt als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Hast du gerade wieder? Tamara, irgendwie funktioniert es, glaube ich, nicht ganz. Sonst musst du, darf ich dir auch ein Zeichen geben? Ist gut. Also, es geht noch gerade zwei Slides weiter. Denn wer unter euch, und jetzt kommt das erste Gleichnis, wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der gegen einen anderen König in den Krieg zieht, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während die feindliche Armee noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. In diesen zwei Gleichnissen, die Jesus da seinen Jüngern erzählt hat, geht es weder um eine Anleitung, wie wir einen Turm bauen können, noch fordert uns Jesus auf, in Krieg zu ziehen, sondern er braucht Situationen, wo seinen Zuhörern vertraut waren, um eine geistliche Wahrheit weiterzugeben. Wenn wir einen Titel über die zwei Gleichnisse würden setzen, dann könnten wir eben den Titel setzen, der Preis der Nachfolge. Und wir werden heute Morgen zusammen anschauen, was heisst denn Nachfolger sein von Jesus und um welchen Preis geht es denn da? Welchen Preis, welche Kosten sollen wir überschlagen? Wenn wir die Bibel anschauen, so finden wir das Wort Jünger im Sinn von Nachfolger allein im Neuen Testament 264 Mal. Und wenn wir schauen, wie viel das Wort Christ vorkommt im Neuen Testament, dann finden wir es 3 Mal. Es ist doch interessant, dass das Neue Testament offensichtlich ganz klar an die Nachfolger, an die Jünger von Jesus geschrieben ist. Ich habe mir überlegt und habe gedacht, manchmal sind wir, glaube ich, da, oder zumindest auch da im Westen, als Christen in der Versuchung, dass, wenn es um Nachfolge geht, dass wir ein bisschen wie zwei Modelle schaffen. Und ich möchte euch das erklären anhand von einem Autokauf. Stellt euch vor, ihr möchtet ein Auto kaufen und ihr geht in die Garage und dort hat es verschiedene Modelle. Und ihr sagt, ja gut, mein Budget ist nicht so gross, ich möchte einfach das Basismodell kaufen. das hat 4 Räder, einen Motor, ich komme von A nach B, aber kein Komfort, das wäre das Basismodell. Und das, wenn wir jetzt an Nachfolgerschaft oder Jüngerschaft denken, wäre einfach auch das Basismodell als Christen. Das würde heissen, wir bekehren uns und wir versuchen, die 10 Gebote nicht allzu oft zu übertreten. Und dann gibt es noch das Luxusmodell in dieser Garage. Das ist das Auto, ihr könnt es euch vorstellen, wo eine Klimaanlage eingebaut ist, vielleicht ein Navi, wo massive Pneu hat, wo man Offroad fahren kann, mit allem Komfort. Und das wäre sozusagen das Modell, dass man Nachfolger wird. Das ist das, wenn man es ganz ernst nimmt. Die Apostelgeschichte ist voll mit den Menschen, die das Luxusmodell gewählt haben. Die haben es ganz ernst genommen und haben den Preis gezahlt. Und so könnte es wie passieren, dass wir als Christen eben denken, wir haben die Wahl. Wir können Basismodell nehmen oder das Luxusmodell, je nachdem, welche Kosten dass wir bereit sind, zu zahlen. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann kommt nie vor, dass es die Wahl gibt von 2 Modellen. Sondern es wird ganz klar, dass Jesus sagt, es gibt 1 Modell. Und das Modell ist immer Nachfolge. Wir möchten jetzt zusammen anschauen, was hat es denn geheissen, in der Zeit von Jesus Nachfolger zu sein und wie sieht Nachfolge heute aus? Nachfolge damals und Nachfolge heute. Wo Jesus noch auf dieser Erde gelebt hat, könnte man sagen, ist es in gewissem Sinn vielleicht einfacher gewesen, Nachfolger von Jesus zu sein. Jesus hat verschiedene Menschen berufen und hat gesagt, folg mir nachher. Und die Jünger sind wirklich nachgefolgt. Die waren mit Jesus in ganz unterschiedlichen Situationen. Sie haben mit Jesus geredet, sie konnten Fragen stellen, debattieren. Sie haben gesehen, wie Jesus umgegangen ist mit Menschen. Sie haben gesehen, wie Jesus Wunder da hat. Und sie haben einfach eins zu eins von ihm lernen. Wenn Jesus dann zumal gesagt hat, lass alles zurück, deine Familie und folg mir nachher, dann hat er damit eine einfache Tatsache ausgesprochen. Es war die einzige Möglichkeit, Jesus tatsächlich nachzufolgen. Einfach nicht liegen, aufstehen und Jesus nachfolgen. Und heute, wie sieht die Nachfolge heute aus? Jesus ist nicht mehr bei uns. Wir können nicht mehr Nachfolger sein, denn dass wir unsere Familie und mit Jesus durchs Land ziehen. Aber was Nachfolger vor 2000 Jahren und Nachfolge heute auszeichnet, ist das Herz. Dass der Wunsch, die Absicht, dass wir gleich sind wie Jesus. Und ich möchte jetzt 2 Aspekte ein bisschen genauer noch ausführen, was uns als Nachfolger auszeichnet. Und da kannst du noch eins weitergehen. Das erste, genau, habe ich gerade schon gesagt, ein Nachfolger möchte sein wie sein Meister. Ein Nachfolger möchte wie sein Rabbi sein, wie sein Lehrer. Und die Bibel redet da von der Heiligung. Wenn wir Nachfolger von Jesus sind, möchten wir immer ähnlicher werden wie er. Wir möchten denken, wir möchten handeln wie er. Und neun ist, wie geht das heute? Jesus ist ja nicht mehr sichtbar bei uns und kann uns gerade eben zeigen, wie er würde reagieren. Aber wir wissen alle zusammen, dass Pfingsten geschehen ist. Bevor Jesus zurückgegangen ist in den Himmel, hat er gesagt, es ist gut, dass ich zurückgegangen zum Vater, weil Gott, der Vater, wird euch meinen Stellvertreter schicken, der Heilige Geist. Und er wird euch an alles erinnern, was ich gesagt habe, und er wird euch in alle Wahrheit hineinführen. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, wenn wir ihm die Möglichkeit geben, uns auch zu verwandeln, uns umzugestalten, dann sind wir Nachfolger von Jesus. Und dieser Umwandlungsprozess, den hat auch der Paulus beschrieben. Und die Lehre, das ist so eindrücklich, hat das heute Morgen schon erwähnt, ich stehe im 2. Korinther 3, 18. Das ist eigentlich ein Text, wo es um Heiligung geht. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. In dem, dass wir uns ausrichten auf Jesus Christus, kann der Heilige Geist das Werk tun und uns ihm ähnlicher machen. Und als ich so auch über Heiligung nachgedacht habe, über die Textstelle, ist mir ein Lied so spontan in Sinn gekommen, das viele von euch kennen. Ein Lied, das aus einem Musical stammt. Es ist das Lied «So sein wie Jesus». Aus dem Musical Spirit, wo es um die Apostelgeschichte geht. Und in diesem Lied heisst es «So sein wie Jesus». Diese Hoffnung ist in mir. Bei allem, wo ich bin, bei allem, was ich tue. So sein wie Jesus. Diese Hoffnung ist in mir. Der Geist, das glaube ich, hilft mir dazu. So einfache Worte, es ist nur eine Strophe, aber so tief. Es ist eigentlich ein Heiligungslied. Es ist ein Bekenntnis, ein Wunsch, ich möchte sein wie du, Jesus. Ein zweites Merkmal, wo ein Nachfolger, ein Jünger von Jesus auszeichnet, ist, dass er möchte sein Willen tun. Und zwar sagt das Jesus im Johannes 8,13, ihr seid meine Jünger, wenn ihr meinen Willen tut. Jesus sagt nicht, ihr seid meine Jünger, wenn ihr am Sonntag in Gottesdienst geht oder wenn ihr höflich seid mit eurem Nachbarn, sondern er sagt ganz einfach, du bist mein Jünger, du bist meine Jüngerin, wenn du meinen Willen tust. Und darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch Gemeinschaft suchen mit Jesus. Sei das in dem, dass wir die Bibel lesen, dass wir auch Zeit im Gebet verbringen, dass wir uns vielleicht auch Predigten anhören oder auch geistliche Bücher lesen, je nachdem auch, was so unser Typ ist. Es ist ja nicht jeder ein Leser, aber es gibt auch so gute Predigten, die wir anhören können, oder ERF oder Live-Channel. Oder dass wir auch Gemeinschaft haben mit anderen Jüngern. Sei das in einer Kleingruppe oder einfach unter der Woche, sonst am Sonntagmorgen. Dass wir eben unsere Ohren, unsere geistlichen Ohren können trainieren können, dass sie immer sensibler werden, für die Stimme zu hören vom guten Hirten. Dass wir sie Willen erkennen und auch können tun. Und da möchte ich eine Pause machen und uns die Frage stellen, bist du, bin ich ein Jünger von Jesus? Sind wir als Chor Nachfolger von Jesus? Die Frage, die muss jeder für sich beantworten. Und wir können mit Ja Antwort geben, wenn wir sagen, wir tun den Willen von Jesus. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und ich möchte gerne noch über den Preis reden, wo Jesus davon geredet hat. Welche Kosten müssen wir denn genau überschlagen, wenn wir ihm möchten nachfolgen? Der Dietrich Bonhoeffer, er hat 1937 ein Buch geschrieben und der Titel von diesem Buch heisst «Nachfolge». Und in diesem Buch beschreibt der Bonhoeffer die billige Gnade und er sagt etwas ganz Eindrückliches. Und er sagt, Gnade ist immer ein Geschenk, aber Gnade ist nie billig. Gnade ist immer ein Geschenk, aber sie ist nie billig. Der Preis von der Erlösung von dir und mir hat Jesus sein Leben gekostet. Und der Preis von der Nachfolge kostet auch dir dein Leben. Und das sagt auch der Paulus im Galater, Kapitel 2, Verse 19 und 20. Und er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, sodass ich jetzt nicht mehr unter dem Gesetz stehe, sondern für Gott lebe. Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Der Preis, den wir also zahlen, wenn wir Nachfolger möchten sein, ist ein Herrschaftswechsel. Unser alte Ich, unser Ego muss sterben, sodass der Thron frei wird und dass Jesus die Herrschaft übernehmen kann in unserem Leben. Und das ist gemeint, wenn wir da lesen, ich lebe, aber nicht mehr ich selber, sondern Jesus lebt in mir. Im Zusammenhang noch von dem Preis von der Nachfolge möchte ich einen zweiten christlichen Autor noch erwähnen. Und zwar ist der C.S. Lewis. Ich denke, viele von euch kennen ihn. Er hat auch ganz ein interessantes Zeugnis. Er war nämlich überzeugter Atheist. Er war Uniprofessor in Oxford und hat wirklich das Christentum entschieden abgelehnt. Und dann hat er aber sich auseinandergesetzt wirklich mit dem christlichen Glauben und er hatte einen guten Freund, der John Tolkien. Er ist der Autor vom Herr der Ringe. Und er war Christ gewesen. Und C.S. Lewis hat durch ihn, durch ein Gespräch mit ihm zum Glauben gefunden. Und er hat mal geschrieben in einem Buch, er war auch der widerwilligste Christ gewesen, was es je gegeben hat. Aber er musste zu der Erkenntnis kommen, dass es wahr ist, dass es sich lohnt, Nachfolger zu sein von Jesus. Und er hat verschiedene Bücher geschrieben und ein Buch heisst «Pardon, ich bin Christ». Und dort drinnen schreibt er Folgendes, aber auch im Zusammenhang mit dem Preis, der Nachfolge kostet. Er sagt, Christus sagt, gib mir alles. Ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein altes Ich zu quälen, sondern es zu töten. Halbheiten sind sinnlos. Ich will den faulen Zahn weder ausbohren, noch ihm eine Krone aufsetzen. Ich will ihn ziehen. Übergib mir dein Ego mit all seinen Wünschen. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Meine Art soll deine Art werden. Der Preis ist also nicht, dass wir uns einfach mehr anstrengen, sondern der Preis ist unser altes Ich, unser Ego, unsere Selbstgerechtigkeit, unser Stolz, unser Streben nach Ansehen, unser Streben auch, uns selber zu verwirklichen. Und vielleicht, wenn man das so hört, jetzt heute Morgen, das ist sicher auch nicht das erste Mal, wo wir das so hören, aber vielleicht haben wir manchmal so ein gemischtes Gefühl. Ah, unser Ego muss sterben, wir sind mit Jesus gekreuzigt, wir müssen uns selber verleugnen. Und vielleicht haben wir dann wieder Gedanken, aha, muss ich wie meine Persönlichkeit aufgeben? Aber es ist eins ganz wichtig da dabei, dass wir erkennen oder dass wir begreifen, dass sich selber verleugnen nicht heisst, dass wir uns selber ablehnen oder uns sogar hassen. Oder so in einer gespielten Demut leben, wo wir uns selber immer klein machen. Sondern uns selber verleugnen, heisst einfach, sich jeden Tag neu der Herrschaft Gottes zu unterstellen. Das ist sich selber verleugnen. Ich unterstelle mich der Herrschaft Gottes in meinem Leben. Nachfolge heisst also nicht, unsere Persönlichkeit aufzugeben, sondern in unserer Persönlichkeit geheiligt zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich glaube, wenn das geschehen darf, dass wir eben Jesus ähnlicher werden, dann dürfen wir erst recht so gereifte Persönlichkeiten sein, die auch ein Profil haben. Nachfolge hat einen Preis und ich möchte noch einen weiteren Aspekt erwähnen. Nachfolge hat immer Konsequenzen. Nachfolge ist nicht am Sonntagmorgen in erster Linie. Sondern Nachfolge muss in unserem Alltag Auswirkungen haben und konkret werden. Nachfolge wird dort sichtbar, wenn wir Mitmenschen segnen, die schwierig sind. Weil Jesus gesagt hat, segnen, wer dich verflucht. Nachfolge wird dort sichtbar, wenn wir mit jemandem eine zweite Meile gehen, wenn es uns vielleicht echt etwas kostet. Nachfolge wird dort sichtbar, wenn wir jemanden um Vergebung bitten und wir sagen, es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist etwas übrigens, was wir als Familie, als ich das Gefühl habe, als ich noch Single war, habe ich die Lektion ein bisschen weniger lernen müssen. Aber als Familie, wie oft kommt das vor, dass der Steve oder ich auch mehr dem Steve muss sagen, es tut mir leid. oder auch der Amelie gegenüber und sagen, Amelie, es tut mir leid, kannst du mir vergeben, ich habe nicht im richtigen Ton mit dir geredet. Oder ich war selber vielleicht müde und habe mein Verhalten nicht richtig war, es tut mir leid. Das ist Nachfolge. Auch dort, wo wir vielleicht auch Prioritäten neu ordnen. Nachfolge sieht in unserem Leben ganz unterschiedlich auch aus. Für die einen heisst Nachfolge, dass wir vielleicht unser Geld weggeben und in Einfachheit leben. Und für die anderen kann Nachfolge so aussehen, dass wir gute Verwalter sind von dem, was Gott uns anvertraut hat. Für die einen heisst Nachfolge vielleicht, dass wir unseren Beruf verlassen und in Vollzeitdienst gehen, hier in der Schweiz, aber auch im Ausland. Und für die anderen heisst Nachfolge, dass wir unserem Beruf uns hineingeben, dass wir Zeugen sind an unserem Arbeitsplatz. Wir können Nachfolger sein als Väter, als Mütter, als Singles, als Politiker, als Unternehmer, als Künstler, als Landschaftsgärtner, als treue Fürbitter, als einen guten Freund, eine gute Freundin. Und die Liste ist endlos, weil wir ja so unterschiedlich sind. Die Berufung ist unterschiedlich, aber jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin ist gekennzeichnet durch das, dass wir Jesus möchte ähnlicher werden und dass wir sein Willen möchten tun. Ich möchte noch einmal einen Bogen zurückmachen zu dem Gleichnis von Jesus. Jesus sagt, das Ziel ist, nicht nur den Turm anfangen zu bauen, sondern den Turm fertigzustellen. Das Ziel ist, nicht nur in Krieg zu ziehen, sondern den Krieg zu gewinnen. Und Jesus macht damit klar, dass Nachfolge nicht einfach der Start, der ist auch wichtig, unsere Wiedergeburt, aber er sagt das Ende, Zielgerade, die ist wichtig, wie du das Ziel überschreitest. Und da sehen wir auch, dass Nachfolge nicht ein Sprint ist, sondern, wenn wir es sportlich ausdrücken wollen, Nachfolge ist ein Marathon. Da gibt es Durchbrüche, aber es gibt manchmal auch Rückschläge. Es gibt Niederlagen und es gibt Sieg. Und es ist eine lange Perspektive. Es ist nicht eine Kurzzeitperspektive. Und ich möchte da noch einmal den Paulus erwähnen, der auch von dem spricht. Der Paulus sagt, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich komme langsam zum Schluss von meiner Predigt und ich möchte abschließen mit dieser Frage, ja, was kostet es eigentlich, wenn ich mich entscheide, nicht nachzufolgen? Und ich möchte noch einmal den Dietrich Bonhoeffer da zitieren und er hat sich auch Gedanken gemacht über diese Frage und ich möchte das vorlesen. Er schreibt da, der Preis, den der zu zahlen hat, der nicht nachfolgen will, ist weit höher als der Preis für ein Leben mit Jesus. Und zwar selbst dann, wenn man nur das Leben auf dieser Erde betrachtet. Wer nicht nachfolgen will, dem fehlt der bleibende Friede. Dem fehlt ein Leben, das von der Liebe durchleuchtet ist. Ein Glaube, der in allem Gottes gnädiges Wirken erkennen kann. Eine Hoffnung, die auch in den widrigsten Umständen standhält. Die Kraft zu tun, was richtig ist und den Mächten des Bösen zu widerstehen. Kurz, nicht nachzufolgen, kostet uns genau jene Fülle des Lebens, die Jesus uns zu schenken gekommen ist. Jesus sagt im Johannes 10,10, ich bin gekommen, um euch ein Leben zu geben in der Fülle. Und wenn wir uns entscheiden, eben nicht nachzufolgen, dann bringen wir uns schlussendlich genau um die Fülle, die Jesus uns möchte schenken in der Nachfolge. Und so möchte ich abschließen. Wir möchten einfach jetzt einen Moment haben von der Stille, wo ich uns alle möchte einladen, dass wir einfach Gott auch eine Antwort geben. Und uns auch durch den Heiligen Geist aufzeigen, vielleicht auch dort, wo wir müde geworden sind, wo wir vielleicht so feurig gestartet sind und wo wir vielleicht unterwegs in dieser Nachfolge irgendwo eben müde geworden sind, wo wir vielleicht eigene Prioritäten angefangen haben aufzustellen, unseren eigenen Weg gegangen sind. Und dann dürfen wir da einfach auch neu bitten, dass Jesus uns ruft in seine Nachfolge. Und wenn jemand auch Gebet möchte, dann sind wir auch da. Und das ist einfach ein Moment von der Stille und ich werde diesen Moment abschließen. Vielleicht möchten zwei oder drei Personen uns auch noch leiten im Gebet, im lauten Gebet. Jesus, ja, ich möchte dir einfach Danke sagen von ganzem Herzen, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Danke vielmals, dass du uns aber auch nicht als Weise zurückgelassen hast, sondern dass du deinen Geist wirklich ausgesendet hast. Und dass du, Geist Gottes, lebst in uns. Und wir brauchen dich so fest. Und wir möchten wirklich auch bitten, und das möchte ich auch für mich persönlich bitten, dass du weiterfährst, mich umzuwandeln, mich Jesus ähnlicher zu machen. Und dass wir dort, wo wir ja, vielleicht auch Durststrecken erleben, vielleicht auch im Moment gerade so in einer Wüstenzeit sein, in unserer Nachfolge mit dir, dass du uns neu belebst, dass du uns auch neu aufrichtest, neu ausrichtest. Und du tust heute auch noch das Wunder, dass du auch dort, wo, ja, wo Knochen ist, dass du neues Leben schenkst. Ja, das möchten wir wirklich beten für uns ganz persönlich, für unser Chor, für unsere Nachbarschaft, dass dein Leben darf kommen, dass dein Leben ist. Ja. Amen. Amen.